Schöne Zeugnisse, schönes Video, aber jetzt machen wir am Thema weiter. Heute kommt ja das letzte Thema und jetzt wird nochmal hier ein bisschen theologisch, thematisch gearbeitet. Es geht ja, letztes Kapitel, Gottes neue Welt. Und liebe Gemeinde, das ist jetzt ein Bibeltext, der ein sehr starker Text ist, einen starken Input gibt, eine Vision, ein Hoffnungsbild, das Johannes in der Offenbarung hier geschrieben hat. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 6. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch: Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Soweit der Bibeltext für heute. Und ich möchte euch zunächst ein Bild geben, und zwar das Bild von einer Flussüberquerung. Manche Jugendliche wie ich habe das auch oft erlebt, so durch so einen Fluss durchgehen. Und man sieht am Anfang, denkt man ja, der Fluss ist ganz flach und ganz, da kann man so einfach durchgehen. Aber im Laufe der Zeit wird es ein bisschen tiefer. Und es gibt ja meistens im Fluss eine tiefere Flussrinne. Da auf einmal überraschend sackt man ganz viel ein. Und so ein Fluss hat unten vielleicht klitschige Steine oder mal ein Loch im Flussbett und dann kann man so reinrutschen. Und ich kann mich noch erinnern, manches Mal bin ich durch die Isar oder einen anderen Fluss einfach so durch. Und dann habe ich gemerkt, pass auf. Hätte gern einen Stab dabei und Stecken gehabt zum Festhalten, ging nicht immer. Und da muss man da durchkommen. Hier auf dem Bild, der Mann hat ein Seil. Ein Seil, an dem er sich festhalten kann. Ein Seil an dem anderen Uferseite festgemacht. Und man hält sich dran fest und das gibt Halt und Orientierung. Und man kann da sicherer und gut rüberkommen auf die andere Seite. Und der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, ist so ein Prophet, so ein Seher, der, dem das gegeben wurde, ein Blick auf die andere Seite des Ufers. Und er konnte dort im übertragenen Sinne das Seil festmachen, damit wir durch das Seil eine Verbindung haben auf die andere Seite. Der Fluss vielleicht als Symbol, als Metapher für unser Leben, da müssen wir durch, wir wissen nicht, was auf der anderen Seite kommt, wir wissen nicht, was nach dem Tod ist, wir wissen nicht, was nach dem Ende dieser Welt ist, aber da ist von Johannes ein Seil festgemacht und die Bibel vermittelt uns dadurch eben Stärke, Hoffnung, Stabilität, Sicherheit, wir können uns an dem Seil festhalten und das hilft uns, durch unser Leben zu kommen. Drei Punkte. Erstens, neuer Himmel und eine neue Erde. Als Jugendlicher dachte ich manchmal, die Sonne, so heißt es ja, wird in 2 Milliarden Jahren aufhören zu scheinen und dann ist alles Leben auf der Erde zu Ende. Dass es noch 2 Milliarden Jahre hin sind, das hat mich nur wenig getröstet, aber irgendwann musste ich den Gedanken dann auch loslassen. Aber Himmel und Erde werden vergehen. Alles wird einmal vergehen. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, das Leben der Menschen auf der Erde vorzeitig zu beenden. Klimawandel, Kriege, ein Atomkrieg, weltweite Seuchen. Und es gibt Menschen, auch Menschen unter uns, die leiden unter vielen anderen Problemen, ob das nun Armut ist, bei einem selber, wenn man nur gerade so über die Runden kommt und sich Sorgen macht, wie wird es mal mit der Altersarmut und der Rente, oder wir lesen und kriegen das mit von Menschen, die hungern, sehen Hungerbilder. Wir interessieren uns für, wenn Glaubensgeschwister um ihres Glaubens verfolgt werden, leiden damit. Und schon immer haben Menschen von einer anderen, von einer besseren Welt geträumt. Wie oft schreit unsere Gegenwart nach einer Veränderung? Die Katastrophen, die wir so kennen aus den Nachrichten oder aus unserem persönlichen Erleben, bestimmen das Bild von dieser Welt, und manchmal denken wir, es muss doch endlich mal besser werden, es muss anders werden, wir brauchen irgendwie eine neue Welt, eine neue Erde, ein neuer Himmel. Und wenn Johannes das schreibt, beschreibt er keine Flucht aus der Realität, keine Flucht in irgendwelche Traumbilder im Jenseits, keine Verdröstung, sondern er spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde als Neuschöpfung Gottes. Und Johannes sagt damit, dass das Böse, das unsere Welt oftmals bestimmt, das wird einmal zu Ende sein. Das Negative, Zerstörerische, das Leid, das Unrecht, das ist nicht das letzte Wort. Das wird einmal zu Ende sein, und Chaos und Bedrohung werden aufhören. In der Bibel, wenn es um Schöpfung geht, dann schwingt dann immer so ein bisschen mit. So, ihr kennt vielleicht das, die Worte aus dem ersten Buch Mose. Gott hat die Welt geschaffen und er sagte nur, es werde. Und dann wurde die Welt. Und am Ende sagt Gott wieder, und siehe, ich mache alles neu, einen neuen Himmel, eine neue Erde, auch es werde. Dass Gott das letzte Wort hat, ist eben auch das Thema vom letzten Kapitel in unserer Buchreihe. Gottes neue Schöpfung setzt sich gegen den Tod durch, gegen den Schmerz, gegen die Verzweiflung, gegen all das Negative und Böse in dieser Welt. Und Johannes schreibt am Ende seines Lebens hinein in die Erfahrungen, die er selber beobachtet, gemacht hat. Und er spricht Menschen an, die damals wie heute Verfolgung erleben, Angst, Zweifel oder einfach Mitleiden an dem Unrecht und dem Leid in dieser Welt. Und deswegen macht er in dem Hoffnungsland, in der neuen Welt, das Seil fest, und die Bibel übermittelt uns damit, am Ende kommt die neue Welt Gottes und da wird es besser, da wird es gut. Neuer Himmel, neue Erde, aber es gibt ja auch den persönlichen Lebensweg. Und für mich persönlich, für jeden von euch gilt, Gott sagt, ich mache alles neu. Das betrifft meine Situation. Verbunden ist diese Aussage mit dem Vers davor, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen. Das heißt, wenn du gegenwärtig Leid hast, Tränen, Sorgen, am Ende steht der Trost Gottes. Es wird nicht in diesem Tal, in dem du dich jetzt vielleicht befindest, es wird dort nicht bleiben. Am Ende steht der Trost, das Abwischen der Tränen. Und diese Hoffnung gilt nicht nur für die Starken, die sowieso alles von alleine hinkriegen, die Gott scheinbar gar nicht brauchen, wo alles klappt, die Schönen, Guten und Reichen, sondern besonders auch für Menschen, die in Not sind oder die durstig sind, auch im übertragenen Sinne, durstig nach Gerechtigkeit, denen das was ausmacht, dass andere Menschen leiden, denen das nicht egal ist, die nicht abgeschaltet haben, so nach dem Motto, ich habe ja meine private Welt und mir geht's gut und das andere interessiert mich nicht. Nein, denen, denen was ausmacht. Und Gott sagt, es gibt einen Trost und es gibt Hoffnung. Für Menschen, die selber Schlimmes erfahren haben, sie sollen wissen, das wird ein Ende haben. Gott wird abwischen die Tränen von deinen Augen. So heißt es hier in diesem Text, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen. Der Tod selbst hat seine Macht verloren und sie werden Gottes Nähe erfahren als ein Zuhause, wo sie sicher leben und wohnen können. Dazu komme ich gleich noch. Im Zentrum steht aber diese Vision, die mit diesem Satz ausgedrückt wird: Ja, ich mache alles neu. Ein guter Bibelkenner denkt vielleicht an den 2. Korintherbrief, wo es heißt, ist jemand in Christus, so fängt eine neue Schöpfung an. Ja, das, was in der Ewigkeit sein wird, diese neue Welt, wenn jemand in Christus kommt, neue Geburt in Jesus Christus erlebt, dann erfährt er jetzt schon etwas von dieser neuen Schöpfung, von dem ich mache alles neu. Und wir sind ja eingeladen, daran zu glauben, dass Gott schon angefangen hat, dieses Neumachen. Die ganze Welt, das kommt und mir in meinem Leben, in meiner Seele, kann es jetzt und heute schon anfangen. Und du kannst ein Teil davon sein. Und all das, was einmal in der neuen Welt sein wird, im himmlischen Jerusalem, was da so beschrieben wird, fängt jetzt schon an bei den Menschen, die jetzt heute in Jesus Christus eine neue Schöpfung werden und die mit diesen zwei Handgriffen Jesus in ihr Leben einladen. Der Mann hat ja sich mit zwei Handgriffen, hält er sich fest an dem Seil. Das erste Handgriff, ich übertrage es jetzt ein bisschen, erster Handgriff ist vielleicht das Gebet zu Jesus selber. Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und dass du bei mir jetzt schon anfängst, Neues zu machen. Neues nach der Qualität Gottes, die mal in der Ewigkeit herrschen wird. Neues nach deinem Willen, Neues durch deinen Geist, dass du jetzt schon mein Leben neu machst. Jesus, komm in mein Leben und mach es neu. Und der zweite Handgriff ist die Taufe, mit der man das öffentlich bezeugt und ganzheitlich erfährt und auch in der sichtbaren und unsichtbaren Welt bescheinigt, dass man zur Familie Gottes gehört und dass das Leben in seine Hand gelegt wird. Beim Untertauchen wird sozusagen das Alte weggewischt, die Tränen, der Schmerz, die Hoffnungslosigkeit, die technischen Störungen und was nicht alles, aber auch manchmal die Langeweile des Lebens wird abgewaschen. Und beim Auftauchen gilt das Wort Gottes: Siehe, ich mache alles neu. Dazu möchte ich noch ergänzen, dass wir Menschen, weder du noch ich, auch ich als Pastor nicht, wir sind nicht die Macher dieser neuen Welt. Wir machen das nicht selber. Aber wir sind Empfänger. Wir können uns beschenken lassen. Neues Leben wird einem geschenkt. Im Vers 6 wird es so ausgedrückt: Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und Gott ist es, der das ermöglicht und der das schenkt. Mein Teil, dein Teil liegt darin, Jesus zu bitten: Schenke mir von diesem Wasser, schenke mir das neue Leben, schenke mir Glaube und Taufe. Ja, auch das muss einem letztendlich geschenkt werden. Auch Glauben kann man nicht machen. Und auch die Taufe ist nicht etwas, wozu ich mich heroenhaft entscheide. Es ist auch ein Geschenk Gottes, der Geist Gottes, der mir Mut macht. Und ich nehme das an und sage: Ja, mit dem Blick, mit dem Vertrauen auf Gott, dass alles gut wird, gehe ich diesen Schritt. Drittens, das neue Jerusalem. Hier geht es jetzt nicht um Städtebau, sondern hier geht es darum, dass Gott bei den Menschen wohnt. Da wird angesprochen die Sehnsucht, Gott immer in seiner Nähe zu haben, ganz nah in der Geborgenheit, in dem Schutz Gottes zu leben. Johannes sieht diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, er sieht es von oben, von Himmel herabkommen auf die Erde. In der Bibel haben ja zwei Städte eine besondere, eine symbolische Bedeutung. Die erste Stadt kennen wir aus dem Alten Testament, die Stadt Babylon, das war das mit dem Turmbau. Die Menschen wollten von sich aus sein wie Gott und sein, ihn sozusagen entmachten und alles von sich aus eigener Kraft schaffen und tun und machen und in der eigenen Hand unter eigener Kontrolle zu haben. Und das hat ja nicht geklappt, wie wir wissen. Hier ist die Rede von Jerusalem. Und hier ist auch die Richtung eine andere. Das kommt von oben herab. das ist nicht umsonst und zufällig, dass der Johannes das so formuliert, das neue Jerusalem kommt von oben herab, von oben aus dem Himmel. Schön wie eine Braut. Da dachte ich mir bei der Vorbereitung, wir hatten jetzt schon lange keine Hochzeit mehr. Also es ist ja eine Weile her, jetzt über ein Jahr, Adrian und Michaela, gell? Das war wunderschön, aber wir hatten jetzt seitdem, ich weiß nicht, ob sich jemand freiwillig schon irgendwie, also wir könnten mal wieder eine Hochzeit haben, finde ich, damit wir das vor Augen geführt bekommen, schön wie eine Braut. Gott kommt zu uns Menschen, wohnt bei uns, nicht im Verborgenen, nicht mehr fern, sondern direkt bei uns. Und wenn du Sehnsucht hast nach einer heilen Welt, dass der Frieden und die Liebe Gottes in dir wohnen, in deiner Straße als Nachbar sind, Gott selbst in deiner Straße als Nachbar wohnt, wenn das dein Leben prägen darf, von innen heraus im Herzen und in deinem Umfeld. Und wer in dieser Stadt wohnen möchte, der findet eben bei Gott die richtige Adresse. Das braucht man dann bloß bei Google Maps eingeben, im Navigerät, und schon findest du hin. Zum Schluss noch die große Verheißung in kleine Portionen. Wie kann ich das im Alltag erfahren? Wie lerne ich die Hoffnung in mein Leben einzubeziehen, in kleinen Schritten? Geht los mit Wahrnehmung deiner kleinen Neuanfänge. Erkenne und wertschätze die täglichen Situationen, in denen so etwas schon zu erkennen und zu beobachten ist. Situationen, wo Versöhnung geschieht, Vergebung, herzliche Liebe und Freundschaft, liebevolle Worte, Veränderung schaffen. Jeder Moment, in dem etwas von dem Licht Gottes aufstrahlt zwischen Menschen, in den Beziehungen, im Alltag, lassen neue Hoffnung aufkeimen, sind ein Blick, ein Blitzlicht von Gottes Erneuerung, und du kannst es im Alltag in diesen kleinen Schritten schon erkennen. Trainiere dich auf sowas zu sehen, wahrzunehmen, aufmerksam zu werden. Man kann da ruhig eine selektive Wahrnehmung entwickeln. An dieser Stelle finde ich es gut und wertvoll. In kleinen Schritten, ganz konkret, Gebet und Vertrauen. Wenn du dir das angewöhnst, im Gebet Gott deine Sorgen zu bringen, die Brüche deines Lebens, das Chaos in deinem Leben, wenn du dir das angewöhnst, dann entwickelst du etwas in dir. Dann kann Gott dich von innen her erneuern. Die Bitte darum, dass Neues entstehen kann in meinem Leben, das verbindet sich auch mit dem Gebet, dass ich darauf vertraue, es gibt Gott, er hört mich, er meint es gut mit mir, und in schwierigen Lebenslagen, auch im normalen Alltag, blicke ich auf Gott und stärke damit die Hoffnung. Das ist wie wenn die Hoffnung ein Baum wäre und ich sie gießen kann. Ich meine, jetzt hat es ja geregnet, es ist vielleicht nicht so wichtig, aber es gab ja auch viele trockene Tage und trockene Sommer, und ihr wisst von diesem Problem, von diesem grundsätzlichen Problem der Trockenheit. Und wenn ihr die Hoffnung wie einen Baum regelmäßig begießt, dann wird sie groß und stark. Und das eigene Gebet, also wenn du selber beten lernst, das ist wie wenn du die Hoffnung in dir stärkst und begießt. Drittens, Gemeinschaft erleben. Bei manchen Leuten geht es von alleine, die sind irgendwie so geboren. Die meisten von uns oder viele von uns sollen nach Gemeinschaft suchen, müssen den Blick dafür entwickeln, müssen sich selber auch auf den Weg machen, müssen sich das angewöhnen, Gemeinschaft zu suchen und sich zu integrieren und reinzubringen. Und wenn du Gemeinschaft suchst und Gemeinschaft erlebst, dann siehst du auch andere, die kommen. Und vielleicht kannst du auch anderen Menschen unterstützen, in Gemeinschaft zu kommen. Und wo echte Gemeinschaft entsteht, wo diese Versöhnung gelebt wird, ist auch immer etwas von Gottes neuer Welt erlebbar. Deswegen such die Gelegenheit, lass Bequemlichkeit und andere Sachen hinter dir, gewöhn dich an, hier sozusagen starke soziale Muskeln zu entwickeln, zu trainieren, Gemeinschaft zu suchen und Gemeinschaft anderen zu gewähren, damit auch dort etwas von der Welt Gottes in dein Leben hineinkommt. Und dann Zeichen der Hoffnung setzen. Selber aktiv werden. Engagiere dich für Gerechtigkeit, für Frieden, für Nächstenliebe, auch gegen Widerstände in deinem Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz, bei anderen Gelegenheiten. Gerne auch bei ganz fernen Projekten, in denen du unterstützt. Unser Projekt in Südamerika, in Peru mit dem Krankenhaus Dios Pisoyana, ist auch ein Zeichen der Hoffnung, ein ganz großes, das weltweit von Millionen Menschen gesehen wird. Und du kannst mit dazu beitragen, dass dieses Zeichen der Hoffnung existiert und gelebt wird und weiterläuft. Und jeder kleine Dienst, jedes Helfen und Teilen spiegelt etwas wider von dieser erneuernden Kraft, die in das Leben von ganz konkreten, realen Menschen hineinfließt. Wir hatten ja gestern unser Gemeindehock, da ging es dann auch um die Mitarbeiter in der Gemeinde. Und das gehört hier auch dazu. Jeder, auch in der Gemeinde, das ist ja auch so ein Zeichen der Hoffnung. Und jeder, der irgendwo einen Dienst, eine Mitarbeit macht, gibt ein Zeichen, dass er an Gott glaubt und an die Hoffnung, die von Gott kommt, und macht es nach außen. Er drückt seinen Glauben aus und gibt selber an andere Menschen ein Zeichen, dass es sich lohnt, auf die neue Welt Gottes zu setzen und heute schon anzufangen. Und letzter Punkt, Blick auf Entwicklung richten. Das klingt so schön theologisch oder theoretisch. Ihr ahnt vielleicht, was damit gemeint ist. Eben nicht nur auf die Dinge zu schauen, die nicht so gut klappen, nicht nur zurückschauen, was alles in der Vergangenheit war, sich davon nicht festlegen lassen, sondern auch auf den Veränderungsprozess schauen, das Wahrnehmen, wie andere Menschen sich positiv weiterentwickeln und verändern und ich selber auch. Und du hoffentlich auch, dass du dich auch positiv weiterentwickelst und veränderst und schau auch auf diesen Prozess, auf die Veränderung. Wahrscheinlich werden wir nicht von heute auf morgen zu einem Marathonläufer, aber man kann heute anfangen und eine Entwicklung sehen. Und so ist es ja auch im Glauben, im geistlichen Leben, eine Entwicklung sehen und guck hin und freu dich über eine Entwicklung. Da sieht man auch Gottes Wirken in diesem Prozess im Laufe der Zeit. Durch unsere Haltung, durch unsere Praxis, wie wir leben, können wir heute schon das erfahren, dass wenn Gott sagt, alles wird neu, dass das nicht nur für die Ewigkeit gilt, da sind wir mit dem Seil dran verbunden, sondern das gilt sogar schon heute in meinem und in deinem Leben. Und daran wollen wir festhalten. Gerade dann, wenn es ein bisschen schwierig wird, gerade in den Schwierigkeiten des Lebens, befestigen wir unsere Berufung, befestigen und bestätigen wir unseren Glauben. Gerade dann, wenn wir in Nöten sind oder auch in Zweifeln oder uns verärgern oder sonst was ist, gerade dann sind die Stunden, wo wir unseren Glauben neu bestätigen und festmachen. Und Johannes hat uns eine Hilfe gegeben, indem er sagt, siehe, ich mache alles neu. Und aus der Ewigkeit Gottes hat er uns mit der Bibel diese Information gegeben und an diesem Seil kannst du dich festhalten. Und mit diesem Seil, mit der Hilfe von diesem Seil, wirst du sicher durch den Fluss deines Lebens gelangen. Gott helfe uns dabei. Amen.